Wir kommen zum vierten Teil unserer vierteiligen Predigtserie zu unserem Gemeindeleitbild. Das müsste jetzt inzwischen eigentlich jeder nachts schon träumen. So oft hat er es jetzt gehört. Es ist, dass wir zur Ehre Gottes leben wollen als Gemeinde. Und wir haben dieses Wort Ehre ja als Akronym verwendet. Das heißt, jeder Buchstabe steht für eine Aussage. Das erste E steht für... Dietmar, guten Morgen, ja, aber er ist so erfüllt von der Ehre Gottes, ja, das wollen wir nochmal übersehen. Also das erste E steht für? Erreichen. Das zweite E steht für?
Heimat.
Und das dritte steht, das R steht für?
Reifen.
Und das vierte steht für? Jetzt wird es schon ganz dünn, gell? Gut, dass ihr hier seid, damit ich euch sagen kann, was das letzte E ist. Das letzte E steht für Einsetzen. Also einsetzen für eine Aufgabe, für einen Dienst, das ist damit gemeint. Das Erste, was wir bedenken wollen, ist, Gott setzt ein. Nicht irgendein Mensch, nicht wir uns selber, sondern Gott setzt uns ein. Ich möchte einen ersten Bibeltext lesen, den viele von euch auswendig können, aus dem 1. Thessalonicher Brief im Kapitel 1, Vers 9. 1. Thessalonicher 1, Vers 9. Da wird der Gemeinde in Thessaloniki ein ganz wunderbares Zeugnis ausgestellt. Es heißt dort nämlich, denn sie selbst, also andere Leute, mit denen er Kontakt hatte, erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr von den Götzen zu Gott bekehrt habt, ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, über diesen Gedanken, dem Herrn zu dienen, bin ich von großer Dankbarkeit und Ehrfurcht und von einem Gefühl der Unzulänglichkeit erfasst. Diesem einzigartigen, unvergleichlichen Gott dienen zu dürfen, ist das Größte, was ich mir für einen Menschen auf dieser Erde vorstellen kann. Meine äußerste Hingabe ist aber dennoch nur eine ganz schwache Antwort auf seine Liebe zu mir. Ich könnte mein Leben, Herr Türer, ich könnte alles opfern, was ich besitze. Und es wäre doch nur ein ganz schwaches Echo für seine Liebe zu uns. Und wenn wir hier reden von Jesus zu dienen, dann bedeutet das, das möchte ich sehr deutlich machen am Anfang, nicht zuerst Aktivität in der Gemeinde und der Mission und so weiter, sondern es bedeutet natürlich zunächst einmal eine ganz persönliche Beziehung der Hingabe an ihn zu leben, in einer gesunden Jüngerschaft zu stehen, ein Leben der Anbetung zu führen, wobei ich nicht nur unsere Lieder und Gebete als Anbetung bezeichne, sondern meinen ganzen Lebensstil. Mein Leben darf der Anbetung meines Gottes dienen. So dienen wir unserem Gott. Und ich hoffe, dass es dir eine Ehre ist und eine Freude und eine Selbstverständlichkeit und eine Sehnsucht, diesem Gott so dienen zu können, als ein lebendiger Diener in völliger Hingabe an ihn und in einem Lebensstil der Anbetung für ihn. Aber Jesus zu dienen bedeutet auch, und das ist nun mal Gegenstand auch besonders dieser Predigtreihe und auch heute Morgen besonders dieser Teilpredigt, auch Dienst an seiner Gemeinde. Für mich ist das etwas ebenso Gewaltiges. Es gibt für Gott auf dieser Erde nichts Wertvolleres, nichts Kostbareres als seine Gemeinde, die aus vielen Millionen Menschen auf dieser Erde besteht, von denen ich die allermeisten nicht kenne und nie kennenlernen werde, aber der Herr kennt sie, aber ich kenne einige und das seid ihr zum Beispiel. Ich kenne noch mehr, aber mal ganz besonders euch. Und du kennst auch viele Geschwister hier in deiner Gemeinde. Und Jesus zu dienen bedeutet, ihm zu dienen an seiner Gemeinde, dem wertvollsten Gegenstand, den er auf der Erde hat. Und diese Gemeinde ist seine große Liebe auf dieser Erde. Und dieser Gemeinde darf ich dienen. So, das ist mein Vorrecht. Das muss ich nicht. Ich darf es. Getreu dem alten Diakonissenprinzip, mein Lohn ist, dass ich darf. Wir dürfen diesem Herrn dienen. Und diesem Herrn zu dienen, in der Gemeinde zu dienen, bedeutet natürlich nicht losgelöst zu dienen. Jetzt stehe ich da im Gottesdienst oder sitze und dann singe ich meine Lieder und dann spreche ich vielleicht leise oder laut ein Gebet und dann höre ich der Predigt zu und dann gehe ich nach Hause und sage, so, jetzt habe ich aber Jesus gedient, sondern es bedeutet immer auch zwangsläufig, anderen Menschen zu dienen. Denn als der Herr Jesus gefragt wurde, welches das größte Gesetz sei, da hat er geantwortet, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinen Kräften und... In Klammer, falls dir Zeit noch hast und falls du Lust hast und falls du in guter Stimmung bist, diese Klammer fehlt, und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist zwangsläufig. Jesus zu dienen bedeutet zwangsläufig, seiner Gemeinde zu dienen. Das ist keine Sache, die irgendwo abgeschottet in meinem ganz persönlichen geistlichen Orbit geschieht, sondern es geschieht immer im Zusammenhang mit seiner Gemeinde. Ein Christ, also ich meine jemand, der wiedergeboren ist, der ein Gotteskind ist, der für die Ewigkeit gerettet ist, der sich in seiner Gemeinde nicht einsetzen lässt. Ich sage nicht, der nicht kann, weil er krank ist oder weil er einen Angehörigen pflegen muss und gar keine Kraft dazu hat, sondern ein Christ, der sich nicht einsetzen lässt in seiner Gemeinde, der ist aus meiner Sicht entweder krank, ich meine geistlich krank, der braucht das Erleben von Heimat und von Reife, auch in der Unterrichtung, vielleicht in der Seelsorge, um Befreiung zu erleben. Oder er ist eigenwillig, er will dem Herrn so dienen, wie er will, nach seinen Vorstellungen. Und andere Menschen haben mir gar nichts zu sagen. Ich bin ja so in der ganz direkten und unmittelbaren und ausschließlichen Geistesleitung. Oder er kann letztlich nicht Glied einer Gemeinde sein, dann kann er vielleicht Gast sein, aber er kann kein Glied der Gemeinde sein. Gerettet zu sein bedeutet immer, gerettet zu sein und zu dienen. In dem Maße, wie Gott es mir ermöglicht und an dem Platz, an den er mich gestellt hat und auch ein Stück weit im Auftrag der Gemeinde, die da ist, um die Aufgaben mitzuerfüllen, die Gott seiner Gemeinde gegeben hat. Unser Dienst richtet sich immer nach unserem Lebensalter, nach unserer Gesundheit, nach unserer Lebenssituation. Das kann sehr stark unterschiedlich sein. Aber wir werden der Gemeinde Jesu dienen, so wie es uns möglich ist. Gott setzt ein. Er ruft uns. Er erlaubt es uns. Er schenkt es uns. Er würdigt uns. Nun ist die Frage, wen setzt Gott ein? Was sind dafür Voraussetzungen erforderlich? Ich möchte, dass ihr mit mir die Apostelgeschichte aufschlagt im Kapitel 6. Apostelgeschichte, Kapitel 6. Da ist eine Notsituation beschrieben gewesen, die will ich jetzt nicht näher betrachten in der Gemeinde. Es brauchte Mitarbeiter für eine ganz bestimmte Aufgabe, hier eher eine sozialdiakonische Aufgabe, würde man heute sagen. Und da sagen die Verantwortlichen der Gemeinde im Vers 3 Folgendes zur Gemeinde. Darum, ihr Brüder, seht euch nach 7 Männern aus eurer Mitte um, die ein gutes Zeugnis haben und voll Heiligen Geistes und Weisheit sind. Die wollen wir für diesen Dienst einsetzen. Da ist etwas Wichtiges zu beachten. 3 Dinge werden über diese Männer gesagt, die hier berufen werden sollen. Und es ist sehr interessant, es ist immer wieder wichtig, in der Bibel genau hinzuschauen. Auch manchmal ist die Reihenfolge von Dingen, die Gott sagt, sehr wichtig. Und er gibt drei Qualifikationen an, die für diese Männer wichtig sind. Und das bringt mich zu einer ersten kleinen Überschrift unter diesem Punkt: Wen setzt Gott ein? Es geht immer der Charakter vor der Kompetenz. Kommt immer der Charakter vor der Kompetenz. Charakter ist wichtiger als Kompetenz. Erstens wird von ihnen gesagt, sie sollen ein gutes Zeugnis haben. Ein gutes Zeugnis. Das beschreibt das persönliche Vorbild dieser Männer. Dass sie Menschen sind, die ein beispielhaftes Leben führen. Ein Menschen, die anerkannt sind durch reife Christen, weil man sie beobachtet hat. Menschen, denen andere vielleicht auch vertrauen. Menschen, die in ihrem Verhalten Respekt und Demut und Höflichkeit bewiesen haben. Sie sind Männer, wie es später der Apostel Paulus dem Timotheus schreiben würde, als er ihn aufforderte, Älteste einzusetzen, wie die sein sollen. Und ich habe es nochmal nachgezählt, da sind 15 Qualifikationen aufgezählt. Und von diesen 15 Qualifikationen betrifft eine die Begabung und 14 den Charakter und den Lebensstil. Also wenn Gott einen Menschen einsetzen will für einen Dienst, schaut er nicht zuerst auf die Kompetenz, also wie gut er etwas kann, wie klug er ist und wie redebegabt oder musikalisch oder was auch immer, sondern er schaut zuerst auf den Charakter. Zweitens, sie sollten Männer sein, die voll Heiligen Geistes sind. Also Männer, die geprägt sind von unserem Herrn, deren persönliches geistliches Leben von Reife spricht. Ich habe letzten Sonntag gesprochen davon, was Reife bedeutet, und vielleicht habt ihr das noch ein bisschen in Erinnerung. Wir hatten einen Text aus dem Philipperbrief gelesen im Kapitel 3, und ich erkläre jetzt mal dieses Wort oder diesen Begriff voll Heiligen Geistes sein anhand der Kriterien, die ich da genannt hatte. Geistliche Reife bedeutet, ich bin erfüllt von dem Gedanken, Jesus ist meine Gerechtigkeit, ich habe keine andere. Ich rühme mich nicht meines guten Charakters, sondern allein der Gnade Gottes. Zweitens hatten wir gesehen, ich bin erfüllt von Jesus. Er ist mein Thema. Er ist es, der mein Wesen, mein Herz ausmacht. Von ihm rede ich. Von ihm bin ich gepackt. Wir hatten gesehen, ein Mensch, der reif ist, der lebt in der Kraft seiner Auferstehung, nicht in seiner eigenen Kraft, in seiner eigenen Fähigkeit, sondern er lebt von der Kraft, die Gott ihm schenkt, zum Wandel mit ihm. Und er ist bereit, sich selber in den Tod zu geben, so sagt die Bibel, also mich hinten anzustellen, um Jesus in den Vordergrund zu stellen und auch andere Menschen. Und es sind Menschen, die ihn erwarten. Ein Mensch also, der eingesetzt werden soll für einen Dienst in der Gemeinde, der braucht einen Charakter, der vorbildhaft ist, und es sollte ein Mensch sein, der mit Jesus lebt. Es ist kein perfekter, vollkommener Christ ohne Schuld und Sünde, aber ein Mensch, der sich danach ausstreckt, von Jesus erfüllt zu sein. Und jetzt an dritter Stelle wird über diese Leute gesagt, sie sollen voller Weisheit sein. Da ist von der Begabung die Rede, die sie brauchen. Man brauchte für diese Aufgabe die Weisheit zur Organisation, die Weisheit zum Verwalten von anvertrauten Gütern, vielleicht auch Geld. Vielleicht mussten sie Dinge einkaufen. Sie mussten sich überlegen, wie verteilen wir das alles gerecht? Sie brauchten einen Durchblick zu sehen, ist da nur ein Schmarotzer, der zu faul zum Arbeiten ist, oder ist das wirklich einer, der Hilfe braucht? Und sie mussten lernen, angemessen zu verteilen, um Leuten auch noch einen Ansporn zu lassen, auch selbst für ihren Unterhalt zu sorgen. Und für viele Bereiche dieser Aufgabe brauchte es eine Qualifikation. Gottes Geist kann jeden ausstatten, der voll Heiligen Geistes ist, für die Aufgabe, in die Gott ihn stellen will. Charakter kommt also vor Kompetenz. Das ist ganz entscheidend wichtig. Ein zweiter Gedanke bei der Frage, wen setzt Gott ein, ist, ich habe es für mich mal so überschrieben, Gotteslob statt Eigenlob. Gotteslob statt Eigenlob. Gott hat uns Gaben gegeben, natürliche Gaben, die er heiligt damit sie zu geistlichen Gaben werden. Er vermag uns auch geistliche Gaben zu geben, ohne dass irgendeine natürliche Qualifikation vorliegt. Und er sagt, jedem wird das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Ich bin also nicht begabt, um mich selbst zu beweihräuchern, sondern meine Gaben sind da zur Ehre Gottes und zur Förderung der Gemeinde. Als Jesus im Gefängnis, Paulus im Gefängnis saß und den Philipperbrief schrieb, da macht er die Philipper aufmerksam, dass es da einige Männer gab, die haben fleißig gearbeitet in der Verkündigung des Evangeliums, aber mit der Motivation, sich selber groß rauszubringen. Wenn wir Jesus dienen, dient es nicht meiner Profilierung, nicht meiner Selbstverwirklichung, sondern alleine zur Ehre Gottes. Und ich glaube, jeder, der begonnen hat, Jesus zu dienen, in einem Dienst, den andere beobachten können, der weiß etwas davon, dass die Gefahr immer da ist, dass man gesehen werden will und gehört werden will und bewundert werden will, vielleicht sogar beneidet werden will und was weiß ich auch immer. Der Stolz, der in uns ist, der ist noch nicht ganz weg. Gegen den müssen wir immer wieder neu vorgehen. Gotteslob statt Eigenlob. Die Gaben, die Gott uns gegeben hat, im griechischen Charisma oder Charismata in der Mehrzahl, bedeutet Gnadengaben. Das ist also eine Gnade, dass Gott mich begabt. Verdient habe ich das nicht. Gott sagt nicht, also du siehst so gut aus und bist so toll, du bist so fleißig und du bist so schlau und deswegen gebe ich dir jetzt mal eine Gabe, damit du eine große Nummer wärst. Nein, es ist eine Gnade, wenn Gott uns begabt. Völlig unverdient. Und es ist eine Gnadengabe. Gott hat mir etwas gegeben. Ich habe mir das nicht erarbeitet, sondern Gott gibt mir die Fähigkeit, ihm zu dienen. Und damit wollen wir eben dienen und nicht herrschen. Der Apostel Petrus sagt in seinem ersten Brief im Kapitel 4, im Vers 10, dient einander. Jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als guter Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Und Paulus schreibt den Korinthern in seinem zweiten Brief im Kapitel 1, Vers 24, wir wollen nicht herrschen über euren Glauben, sondern wir wollen Gehilfen zur Freude sein. Wenn wir also dienen, dann dienen wir nicht für uns, sondern wir dienen zur Ehre Gottes und da wollen wir auch wachen über unserem Herz, dass wir nicht stolz werden und eingebildet und uns für irgendwas Besseres fühlen, denn das disqualifiziert uns und vor allen Dingen, es verunehrt meinen Herrn. Und es gibt noch einen Grundsatz, der ist aus alter Zeit, muss ich sagen, aber der ist immer noch gut. So ein Dreiklang, wenn es um Mitarbeit geht, und der heißt bekehrt, bewährt, berufen. Also wenn Gott einen Menschen beruft, dann muss der bekehrt sein, das heißt wirklich wiedergeboren. Er muss ein Eigentum Jesu geworden sein. Er hat sich abgewandt von einem Leben nach seiner eigenen Vorstellung, um sich Christus ganz hinzugeben. So wie er sagt, wer nicht allem absagt, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Und im Matthäusevangelium im Kapitel 24 steht da eine ganz schöne Sache. Schaut mal da hinein. Ich finde das ganz schön. Die Zeugen Jehovas haben das leider ein bisschen gewidmet und haben diese Verse angewandt auf ihre leitende Körperschaft, die irgendwo an der Ostküste der USA sitzt. Aber ich glaube, das ist eine unzulässige Verkürzung, vielleicht sogar unzulässige Anwendung für diese leitende Körperschaft. Und er sagt in Matthäus 24, Vers 44, darum seid auch ihr bereit, denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Wer ist nun der treue und kluge Knecht? Da sagen die Zeugen Jehovas, das ist unsere leitende Körperschaft. Das ist aber mit Sicherheit falsch. Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den der Herr über seine Dienerschaft setzt, damit er ihnen Speise gibt zur rechten Zeit? Hier sind Menschen also angesprochen, die geben. Menschen, die dienen. Menschen, die wollen, dass es anderen gut geht. Die das, was Gott ihnen geschenkt hat an Erkenntnis, an Liebe, an Vergebung, an Gnade, an Barmherzigkeit, die das weitergeben. Jesus zu dienen ist manchmal gar nicht so kompliziert. Es bedeutet manchmal einfach, das Nächstliegende zu tun. Da, wo einer vielleicht gespeist werden muss. Ich meine mal vor allen Dingen auch mit der geistlichen Speise. Der also ein geistliches Anliegen hat und Ausdauer und das tut mit dem Blick auf Jesus. Als Jesus im nächsten Kapitel ein Gleichnis erzählt von den Knechten, denen ein Herr seine Güter austeilte, mit denen er handeln sollte. Nach einiger Zeit wollte er wiederkommen und schauen, was sie draus gemacht haben. Da hört er sich das an, was die so erarbeitet hatten, und sagt dann zu ihnen, jedenfalls zu zwei von ihnen, recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über vieles setzen, geh ein zur Freude deines Herrn. Hier waren Menschen, die bewährt sind, weil sie treu sind. Wenn ich mir überlege, wenn ein Mensch für einen Dienst eingesetzt werden soll in unserer Gemeinde, dann bin ich vielleicht nicht immer konsequent, persönlich. Vielleicht wie auch nicht als Älteste insgesamt. Aber mir ist es oft ganz wichtig zu schauen, wie dient dieser Mensch heute, ohne dass ihm in der Gemeinde ein großer Auftrag gegeben wird. Ist er bereit zu ganz praktischen, einfachen Diensten? Wenn da Freiwillige gesucht werden, melden die sich oder stehen sie immer nur abseits und folgen dem Teamgedanken nach dem Motto, toll, ein anderer macht's. Menschen, die dienen, ganz einfach dienen, sind viel eher qualifiziert, um berufen zu werden in einem Dienst. Und ich möchte euch da auf einen Text, der hat mich sehr angesprochen, aus dem 2. Petrusbrief noch hinweisen. 2. Petrusbrief, Kapitel 1. Und da sagt der Apostel ab Vers 3, 2. Petrus 1, Vers 3, da uns seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottes durch dient und so weiter. Und dann redet er im Vers 4 von kostbaren Verheißungen und sagt schließlich, aufgrund dieser Berufung, wie Gott euch beschenkt hat, so setzt nun allen euren Eifer daran. Also wenn Gott Menschen einsetzt, dann sind das eifrige Menschen. Nicht die, die man zum Arbeiten tragen muss, sondern die eifrig sind. Und die im Glauben, also im Vertrauen auf Gott leben und die in diesem Glauben Tugenden beweisen, also Charaktereigenschaften, gute Charaktereigenschaften, die Gott ehren. In denen man lesen kann, dass sie wachsen in der Erkenntnis Gottes, aber auch in der Erkenntnis von sich selber. Es sind Menschen, die in Selbstbeherrschung leben, die sich auch immer disziplinieren können und die nicht bei jedem Wehwehchen immer gleich aufgeben. Menschen, die standhaft ausharren, auch dann, wenn es mal schwierig wird und wenn es um Jesu Willen etwas zu leiden gibt. Menschen, die von Gottesfurcht bestimmt sind, die ihren Dienst also nicht vor den Augen der Menschen tun, sondern vor den Augen ihres Herrn. Und die Brüder lieben und die Schwestern. Die anderen Christen lieben. Wie steht der zur Gemeinde Jesu? Das sind einige Kriterien, die sind höchst interessant. Gott hat uns also befähigt, Gott hat uns Verheißungen gegeben, dass wir ihm dienen, und das sind Dinge, an denen wir uns orientieren dürfen. Und ich muss sagen, das Wort Gottes ist immer wieder eine ziemlich hohe Messlatte. Aber daran wachsen wir und strecken uns dann nach außen und sagen, Herr, das bin ich und kann ich nicht so, wie es da steht, aber ich gebe mich dir hin, Herr, lass mich ein solcher Diener sein. Und er sagt schließlich, wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind, also diese Kriterien, die wir eben gelesen haben, und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein. Das heißt, das wirkt Fruchtbarkeit in unserem geistlichen Leben. Also Gott setzt Menschen ein, und beachte dabei, dass Charakter vor Kompetenz kommt, dass Menschen Gott loben und nicht sich und dass sie bewährt sind in dem, was ihnen bisher möglich war. Eine dritte Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wie setzt Gott ein? Wie setzt Gott ein? Ich glaube nicht, dass Gott Einzelkämpfer will. Und ich glaube auch nicht, dass Gott will, dass wir uns selber berufen. Es gibt so Leute, die sind so selber berufen. Die machen so Internetseiten auf und die veröffentlichen jeden Tag in ihrem Blog Meinungen über alle möglichen. Und sie machen das ganz alleine. Und natürlich bleibt außer ihnen keiner übrig, der gut ist, der biblisch genug ist. Und dann gibt es Menschen, die sagen, weiß ich, kann in der Gemeinde nicht mitdienen, weil ich habe so meine eigenen Aufgaben. Und das tun sie dann ohne Abstimmung auch mit ihren Ältesten und anderen Gemeindegliedern. Ich glaube nicht, dass Gott so etwas will. Ich glaube, dass Gott den Gedanken des Leibes sehr ernst nimmt und dass es da auch Demut und Disziplin braucht. Ich dachte an einen Mann, der hat sich mal selber eingesetzt. Den kennen wir in dem Namen nach alle. Das war Napoleon. Der hat sich selber zum Kaiser eingesetzt. Nur sein Ende war ziemlich tragisch. Er endete sehr alleine, irgendwo auf einer Mittelmeerinsel. Und ich glaube, ein Mensch, der sich nicht hineinbegibt in eine Gemeinschaft der Gemeinde, um da zu dienen, der nicht die Demut hat, sich auch Arbeit anweisen zu lassen, wird geistlich irgendwann einsam sein und er wird geistlich ziemlich verschroben werden und komisch, weil ihm die Korrektur fehlt durch die anderen Geschwister. Ich bin froh, dass ich an verschiedenen Stellen in Teams eingebunden bin und fortwährend Korrektur und Ergänzung erlebe. Ich brauche das dringend, meinst du nicht? Wenn Gott einsetzt, dann setzt er uns in der Regel durch die Gemeinde ein. Wir haben zwei schöne Beispiele in der Apostelgeschichte. Eines haben wir schon gelesen, Apostelgeschichte 6. Das war die Sache mit diesen armen Pflegern, die eingesetzt werden sollten, wo die Apostel sagen, also wählt euch die und auf die legen wir denn die Hände. Die setzen wir dann offiziell ein. Und 7 Kapitel später, also in Apostelgeschichte 13, da waren die Jünger beieinander, dienten dem Herrn gemeinsam. Ich vermute mal, dass es eine Gebets- und Fastenversammlung war. Und da sprach der Heilige Geist, sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen hatte. Da fasteten sie und beteten sie, legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. Paulus war nicht irgendeine kleine Nummer, das war einer der begabtesten Männer überhaupt, ein Mann voll Heiligen Geistes, der eine ganz direkte Berufung von Gott bekommen hatte. Und er ging nicht in diesen Auftrag, bevor nicht die Ältesten der Gemeinde mit ihm übereingestimmt hatten, ihm die Hände auflegten und ihn aussandten. Kleiner Exkurs, was bedeutet Hände auflegen? Warum tun wir das bei bestimmten Diensten, in denen Brüder oder Schwestern Verantwortung übernehmen sollen? Einmal, es drückt Berufung aus durch den Herrn. Wir glauben, Gott hat dich berufen für diesen Dienst in seinem Haus, nicht in unserer Gemeinde. Es bedeutet auch, sich zu identifizieren mit demjenigen, der hier eingesetzt wird. Ja, auch die körperliche Berührung, die wir beim Handauflegen vornehmen, zeigt, wir sind mit dir in diesem Dienst. Es ist auch ein Zeichen von Ausrüstung und Befähigung, die der Heilige Geist schenkt. Denn wir rechnen nicht allein mit den natürlichen Gaben oder unserer Schulung, die wir vielleicht einem Mitarbeiter gegeben haben, sondern wir rechnen mit der Erfüllung durch den Heiligen Geist. Und das drücken wir aus, indem wir jemand die Hände auflegen, dass der Heilige Geist diesen Menschen ausrüsten möge für die Aufgabe, in die Gott ihn berufen hat. Und es bedeutet auch, wir sehen Verantwortung für dich. Du gehst nicht alleine. Wir werden mit dir sein. Wir bleiben für dich verantwortlich. Also die Einsetzung von Mitarbeit in einer Gemeinde geschieht zuerst einmal nach dem Zeugnis der Schrift durch die Ältesten der Gemeinde. Dafür tragen sie Verantwortung. Sie werden diese Aufgabe zum Teil delegieren an Diakone und andere Mitarbeiter, denen sie Vertrauen geschenkt haben, die sie eingesetzt haben, denen sie Freiräume geben, auch Mitarbeiter einzusetzen. Aber die Hauptverantwortung bleibt bei den Ältesten der Gemeinde. Und das bedeutet, dass sie verantwortlich sind dafür, dass Mitarbeiter zugerüstet werden, also gelehrt und ausgebildet, angewiesen, begleitet, ermutigt. Dass wir darauf achten, dass Ordnung ist, dass die Arbeit einigermaßen gut verteilt wird. Dass man Überblick und Weitblick beweist. Und dass wir immer wieder Ausschau halten nach weiteren Mitarbeitern. Wen hat Gott berufen? Wen hat Gott mit Gaben ausgestattet? Das finde ich eine spannende Aufgabe, das immer wieder mal zu sehen. Wo sind Menschen, die Gott berufen und ausgestattet hat? Und wir wollen darauf achten, dass jeder seinen Einsatz bringt, sodass die Gemeinde Jesu erbaut wird. Ich glaube, dass es manchmal auch persönliche Berufungen durch Gott gibt zu einem Dienst, aber das ist nicht die Regel. Ich glaube, dass es eine persönliche Berufung durch Gott geben muss, wenn jemand einen Dienst übernimmt, der sein ganzes Leben auf den Kopf stellt. Also bevor ein junger Mann zum Beispiel eines Tages seinen Beruf und seine Heimat aufgibt, um in Südamerika irgendwelche entlegenen Indianerstämme zu evangelisieren oder Pastor in einer Gemeinde zu werden, glaube ich sicher, dass er eine Berufung durch Gott braucht. Aber nicht nur. Er braucht auch die Bestätigung durch die Gemeinde. Und Geschwister, hier ein kleiner Einschub, ein kleiner weiterer Einschub. Um solche Berufungen bete ich. Und ich bitte dich, dass du mit dafür betest, dass Gott Arbeiter in seine Ernte sendet. Denn das Erntefeld Gottes ist sehr groß. Und es braucht Menschen, die der Herr erweckt und beruft und begabt und sendet und ausstattet, um sein Reich zu fördern. Auch in der Verkündigung des Evangeliums bis an die Enden der Erde. Als wir jetzt in Hemberg waren, sprach ein junger Mann zu uns, junger Familienvater, der mit seiner Frau vor 2 Jahren nach Mexiko ausgereist ist. Und er gab uns einen kleinen Bericht. Und er sagte, in dem ganzen Stamm, in dem wir arbeiten, haben wir kürzlich den allerersten und bisher einzigen getauft. Das ist nicht gerade furchtbar ermutigend. Und am Ende des Brüdertreffens kam er zu mir und sagte, ich möchte dir nur sagen, ich bin sehr ermutigt worden an diesem Brüdertreffen, mein Leben hinzugeben und dort zu sein und zu glauben, Gott hat mich dahingestellt und da darf ich für ihn Zeuge sein und er wird seine Gemeinde auch dort bauen. Aber Geschwister, ich glaube nicht, dass man immer so eine ganz direkte Erleuchtung braucht, wenn man auch mal von Ältesten um eine Mitarbeit in der Gemeinde gebeten wird. Darf ich das mal ein bisschen ungeschützt sagen? Manchmal sind mir Geschwister ein bisschen zu kompliziert. Wir bitten sie um eine Mitarbeit und dann sagen sie, oh, weißt du, da muss ich erst mal eine Gebets- und Fastenzeit einlegen, ob das vielleicht auch die Berufung Gottes ist. Ich glaube nicht, dass wir es immer so kompliziert machen müssen, darf ich es mal sagen, vielleicht auch gar nicht immer so kompliziert machen dürfen. Wir sind Gemeinde, wir sind zusammengesetzt als Gemeinde, um einander zu dienen. Und ich glaube, dass Gott eine Ordnung in der Gemeinde gegeben hat, wie er auch Mitarbeiter beruft. Und manchmal habe ich schon das Gefühl gehabt, dass sich Geschwister einem Dienst, der ihnen anvertraut werden sollte, durch die Gemeinde entziehen, durch so eine super fromme Aussage, ja, ich muss da erst mal beten und der Heilige Geist leitet mich, glaube ich, doch anders. Und ich habe das so oft erlebt, wenn ich da in einer Zeit nachgucke, was die Leute denn konkret machen, da habe ich selten was gefunden. Ich glaube, wir brauchen hier eine Portion Nüchternheit und vielleicht auch einmal eine Portion Demut und Gehorsam und Bereitwilligkeit, um das zu tun, was vor Augen ist, natürlich immer im Rahmen der Möglichkeiten, die jemand hat. Wie ich es ja vorhin sagte, seine Gesundheit, sein Lebensalter, seine Lebenssituation. Wir werden ja Menschen nicht in den körperlichen Bankrott treiben, indem wir ihnen Aufgaben geben, die völlig unsinnig wären. Also hier glaube ich, Gott setzt ein, aber benutzt ganz entscheidend Menschen dafür. Und ehe ich am Schluss ein paar praktische Hinweise noch geben will, wie segnet Gott unseren Einsatz, wenn wir uns einsetzen lassen? Gott segnet das. Es gibt den alten Spruch, fordern fördert. Da, wo einer gefordert wird in einer Aufgabe, da reift er auch. Wir lernen Hingabe an Gott. Wir lernen die Abhängigkeit von ihm. Wir lernen das Vertrauen auf ihn. Geschwister, wir müssen uns nicht immer fürchten vor einer Aufgabe, weil wir uns nicht vorstellen können, dass wir sie beherrschen. Wir lesen das sehr oft in Biografien, dass Menschen irgendwo von Gott mit einer Aufgabe betraut wurden, die sie weit überfordert hat. Aber sie sind gegangen, weil Gott sie gesandt hat. Die haben Wunder erlebt. Möchtest du auch mal ein Wunder erleben? So ein richtiges Wunder? Dann stell dich Gott da zur Verfügung, wo er dir eine Aufgabe gibt und du fühlst dich aber überfordert. Und zweitens, wir reifen auch in unserer Beziehung Jesus gegenüber. Wir lernen, Verantwortung zu tragen. Wir lernen Loyalität, also Treue auch der Gemeinde gegenüber. Wir lernen Ausdauer. Wir lernen Opferbereitschaft. Und wir vertrauen darauf, dass Gott uns ausrüstet. Und was ich immer gesehen habe, immer, wenn Menschen sich in bereitwilliger Weise dem Herrn zur Verfügung gestellt haben, sind sie immer, immer, immer geistlich gewachsen und oft gesund geworden, geistlich und manchmal sogar körperlich. Ein Text, der mich hier immer wieder motiviert, steht im Propheten Jesaja im Kapitel 56, nein, Kapitel 58, Verzeihung, Jesaja Kapitel 58, da redet er vom Fasten im Volk, das war gerade das Thema in dem Kapitel und das haben sie auf eine verheerende Weise ausgeübt. Und dann sagt Gott zu seinem Volk, Vers 6, ist nicht das ein Fasten, an dem ich wohlgefallen habe, dass ihr ungerechte Fesseln losmacht, dass ihr die Knoten des Jochs löst, dass ihr die Unterdrückten freilasst und jegliches Unrecht zerbrecht? Das üben wir jetzt nicht in politischer Weise aus. Also ich predige hier kein politisches Evangelium, sondern das ist für mich eine geistliche Sache. Menschen, die geistlich befreit werden sollen von der Knechtschaft gegenüber der Sünde. Und weiter heißt es, besteht es nicht darin, dass du dem Hungrigen dein Brot brichst und arme Verfolgte in dein Haus führst, dass wenn du einen Entblößten siehst, ihn bekleidest und dich deinem eigenen Fleisch nicht entziehst. Also der ganz einfache Dienst der Liebe und Hingabe. Und jetzt guck, was im nächsten Vers steht. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird rasche Fortschritte machen. Deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Gott segnet unseren Einsatz, indem wir innerlich gesund werden und wachsen und reifen zu ihm hin. Und sich dem Dienst zu entziehen, aus welchem Motiv auch immer, hat immer geistliche Degeneration zur Folge. Weil wir erlöst sind und errettet sind, um zu dienen. Das ist Gottes Festlegung, nicht meine. Weißt du, der Gemeinde fehlt nichts, wenn du nicht mitarbeitest. Gott wird seine Gemeinde versorgen. Er braucht mich nicht dazu und dich auch nicht. Aber wir leiden Mangel, weil wir uns nicht hingegeben haben, weil wir nicht gedient haben, weil wir nicht das Reich Gottes an die erste Stelle gesetzt haben. Jesus hat nicht umsonst gesagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und dann wird euch alles andere obendrein gegeben werden. Ein paar praktische Hinweise zum Schluss. Wer mitarbeiten will in der Gemeinde, in einem regelmäßigen Dienst, der sollte normalerweise, gibt auch mal Ausnahmen, Gemeindeglied geworden sein, also offiziell verbindliches Gemeindeglied geworden sein. Ihr findet draußen die Übersicht noch einmal, die wir euch zwei Sonntage aufgehängt hatten, an der Wand im Foyer, wo nochmal alle Dienste aufgeschrieben sind. Wir werden nachher da sein, um dir vielleicht zur Orientierung zu helfen, damit du mal vor allen Dingen da guckst, wo es rot und grün ist. Rot und gelb ist. Denn das sind die Dienste, die offen sind, beziehungsweise bei rot, das zeigt die Dringlichkeit, wo jemand dringend ersetzt werden sollte. Ihr dürft eure Zellenleiter ansprechen oder auch Leute, die einen Dienst verantworten, um zu fragen, was kann ich tun. Wir werden es in Zukunft wahrscheinlich eher so handhaben, dass wir nicht, dass nicht jeder einfach jeden zum Dienst berufen kann und jeder sich einfach melden kann, da fängt er einfach an. Wir möchten, dass das ein bisschen koordiniert wird, weil wir uns als Älteste manchmal auch Gedanken machen, wen können wir denn für welche Aufgabe einsetzen. Und wenn dann jeder einfach beruft und wirbt und einlädt und gewinnt für einen Dienst, dann wird das alles in der Zeit ein bisschen durcheinander sein. Das bedeutet nicht, dass wir irgendwas vorschreiben wollen, aber helfen wollen, damit die Lücken gefüllt werden, die dringend sind und jeder an den Platz kommt, den Gott für ihn vorgesehen hat. Wir haben es ja ziemlich einfach gemacht. Also es war nicht so einfach, das zu erstellen, aber jetzt ist es sehr schön, dass wir diese sogenannten Dienstplatzbeschreibungen haben, die jedem neuen Mitarbeiter zeigen, schau, das ist deine Aufgabe und da so wollen wir dir helfen, das ist der Umfang, das ist die Grenze. Es hat uns schon sehr oft geholfen, Mitarbeiter jetzt an eine Aufgabe zu bringen. Wir wollen nächstes Jahr einen Mitarbeiterkurs anbieten, der also ermutigen soll und Grundzüge geistlichen Dienstes bekräftigen wird und wahrscheinlich auch nächstes Jahr irgendwann, mal schauen, wie wir das schaffen, einen Kurs für Leiter anzubieten. Wie leitet man in geistlicher Weise einen Dienst, damit hier Menschen auch zugerüstet werden in biblischer Weise? Also lass dich hineinnehmen von Gott in den Dienst. Lass dich hineinnehmen in den Dienst, auch dann, wenn Älteste oder andere verantwortliche Mitarbeiter dich mal ansprechen. Denn es ist die größte Ehre, die Gott einem Menschen verleihen kann, nachdem er ihn gerettet hat, dass er ihn beruft, um an dem Wertvollsten, das Gott kennt, zu dienen und mitzuarbeiten. Denn wir sind von ihm erlöst und er ist darum für alle gestorben, damit wir nicht mehr uns selbst leben, sondern dem, der für uns gestorben und auferstanden ist. Und wenn wir dabei die göttlichen Ordnungen beachten, die wir jetzt zum Teil angesehen haben, wird jeder Dienst zur Freude und zum Segen und zur Reife dienen. Ich las heute Morgen ein schönes Zeugnis in einer christlichen Zeitschrift. Ein Ehepaar war in ziemliche Not gekommen miteinander in ihrer Ehe. Sie hatten nur ein Kind und beide unabhängig, ohne es dem anderen zu sagen, hatten einen Gedanken. Wenn unser Sohn alt genug ist, dann gehe ich. Das hat der Mann gedacht, das hat die Frau gedacht. Das hat nur keiner gesagt. Und irgendwann wurde die Frau gepackt von einer Möglichkeit, dem Herrn zu dienen an Menschen. Und sie begann, dem Herrn zu dienen. In ihrer Liebe, in ihrer Hingabe. Ich weiß nicht, was das für ein Dienst war, aber ihr Mann hat das beobachtet. Und der Mann sagt, als ich sah, wie meine Frau Jesus dient, wie sie die Liebe Jesu weitergibt, da wurde sie auf ganz andere Weise für mich attraktiv. Und er wurde angespornt und er diente dem Herrn und das tun sie jetzt seit vielen Jahren, der Sohn ist längst aus dem Haus, gemeinsam. Ein ganz praktisches Beispiel, wie Dienst auch einmal gesund machen kann. Bitte, Dienst, ich nicht das Allheilmittel. Manchmal muss auch Sünde bekannt werden, da müssen Dinge vergeben werden, da sind manche andere Dinge vielleicht wichtig. Aber ich glaube, uns dem Herrn hinzugeben, ist das Gesündeste, was wir für unser Leben tun können. Wir machen es wie immer, wir werden einen Moment still vor Gott, um ihm Antwort zu geben. Und ich schließe dann anschließend. Geliebter Herr, wir beten dich an, dass wir unser Leben nicht leben müssen für uns, sondern dass wir leben dürfen für dich. Danke, dass unser Leben sich nicht um uns selbst drehen muss, sondern um dein ewiges Reich. Wir danken, dass nicht die Vergänglichkeit dieser Welt unser höchstes Ziel sein muss, sondern Frucht, die für die Ewigkeit bleibt. Wir danken, dass du uns gerufen hast, an dem Wertvollsten, das es auf dieser Erde gibt, zu dienen, deine Gemeinde. Danke, dass du uns alle in einen Ausschnitt deiner weltweiten Gemeinde hineingestellt hast. Und darin dürfen wir dir und dürfen wir anderen Menschen dienen. Mit Diensten, die im Vordergrund sichtbar sind und anderen Diensten, die man gar nicht so schnell wahrnimmt. Vielleicht erst dann, wenn sie keiner mehr tut. Danke dafür, dass wir dir dienen dürfen. Und danke, dass du auch Ordnungen in die Gemeinde gegeben hast, sodass Menschen andere Menschen anleiten und sie begleiten und ermutigen und berufen und einsetzen, damit deine göttliche Ordnung auch sichtbar wird in unserem Gemeindeleben und auch in unserem persönlichen Leben.
Ich bitte dich, Herr, dass du uns das all neu deutlich machst. Ich bitte dich, dass du jene entlastest unter uns, die über die Maßen belastet sind durch Verantwortungen, die sie übernommen haben, die gewachsen sind. Ich bitte dich, dass du ihnen Erleichterung verschaffst, indem andere aufstehen und sich einsetzen lassen für dich. Und ich bitte dich für jene, die noch zögerlich sind, die an sich selber und ihren Grenzen stehen bleiben, dass sie auf dich sehen und auf dich hören und fragen und ermutigt werden können, dass sie sehen, wie sie dir dienen können. Ich bitte dich, hilf uns allen miteinander in einer geistlichen Gesinnung zu dienen, weil du sagst, dass unser Charakter wichtiger ist als alle Kompetenzen, die wir einbringen. Herr, darin wollen wir wachsen und reifen zu deiner Ehre. Und lass uns somit eine Gemeinde sein, die, wo jeder mit anpackt, damit wir miteinander zur göttlichen Größe reifen und die ganze Gemeinde wächst und unser Dienst wachsen kann und noch viel mehr Menschen erreicht werden können mit dem Evangelium. Und Herr, ich bitte dich auch heute Morgen wieder, sende du Arbeiter in deine Ernte für den Dienst in der Gemeinde hier und sende Arbeiter aber auch an die Enden der Erde aus unserer Mitte, die mithelfen, damit dein Wort denen gesagt wird, die sonst keine Chance haben, deinen Namen je zu hören. Herr, wir bitten dich um die Ehre, weitere Missionare aussenden zu dürfen. Amen.